Willkommen zum NextGen AM Podcast. Mein Name ist Johannes Lutz.
Und ich bin Thorsten Wolschendorf.
Und gemeinsam sprechen wir über die aktuellen Themen rund um die 3D-Druck- und additive Fertigungsbranche.
Ja, und da sind wir schon bei unserem 10. Podcast. Ist schon über ein Jahr her. Letztes Jahr kann ich mich noch gut dran erinnern, da hatten wir auch zur Formnext kurz danach einen Podcast gemacht. Und neben dem NextGen AM Podcast ist es auch die 10. Formnext.
Ja.
Und wie immer, im November ist es kalt. Ja, das Wetter war so gut. Also ich war froh, dass ich Winterreifen drauf hatte, auch wenn ich sie nicht wirklich, also es war mehr angekündigt. Ich war ja Mittwoch und Donnerstag auf der Formnext. War mehr angekündigt an Schnee, als nachher tatsächlich viel. Aber da habe ich schon gedacht, wow, das wird spannend, dahin zu kommen. Wie war bei dir?
Ja. Bei mir war es auch so, bei mir ist immer so dieser einleitende Moment, ist immer Winterreifen drauf machen. Und dann weiß man, die Formnext steht an. Ja, wir haben ja auch wieder das Dienstleister-Abendessen bei uns auch wieder organisiert. Wenn wir dort dann immer in die Details gehen sozusagen, dann weiß ich, dass sich da einiges wieder bewegt, dass man sich wieder trifft, dass die Dienstleisterdichte in Frankfurt wieder statistisch sehr stark zunimmt auf der Welt. Aber es war kalt, ne? Und es war ja eigentlich auch Schnee angekündigt. Von dem her habe ich mich auf eine längere Fahrt auch eingestellt. Aber es lief. Um zur Formnext zu kommen, wunderbar geschmeidig. Also wir hatten ja auch, glaube ich, am Donnerstag richtig schönes Wetter. So Sonne war und dieses Abendrot war leicht. Also haben viele in der Messehalle nicht mitbekommen. Hier hat der Himmel ein bisschen aufgemacht.
Ja, was ich so mitverfolgt habe, war eher, dass so die Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, wo ich dann im Hotel war, ein bisschen mehr Schnee war. Also eigentlich hat sich das, ursprünglich hieß es, von Dienstag auf Mittwoch soll es Schnee geben, aber es war dann einfach ein Tag später. Ja, aber ansonsten, was gibt es zur Formnext zu sagen? Also mal für die das interessiert, 2024 hatten wir 34.400 Besucher laut Formnext. Dieses Jahr waren es 38.000, also 4.000, fast 4.000 Leute mehr. Das ist schon mal beachtlich.
Ich glaube auch, man hat es gemerkt, ne, wenn man so geguckt hat.
Ja, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ich würde sagen, von den Ausstellern, das ist eigentlich was, da müssen wir einfach mal auch nochmal einen Moment drüber reden. 2024 hatten wir 864 Aussteller. Dieses Jahr 803. 61 Aussteller weniger. Und dann sind wir voll in unserem Konsolidierungsbereich, den wir letztes Jahr auch angesprochen haben. Es fehlt an vielen Enden, vielleicht auch das Geld und. Und trotz all dem, die Halle 11 war voll, die Halle 12 waren beide ein bisschen abgesteckt. Also man hat es jetzt nicht sofort gemerkt, aber also ich fand so von der Grundstimmung der Formnext ganz anders wie letztes Jahr. Letztes Jahr war stressig. Man hat so richtig so eine Aufregung gemerkt. Da war ja vorher diese Aktion mit dem Zoll gewesen. Dann hatten wir Forward AM mit der Insolvenz. Wir hatten Nexa, die kurz vor der Messe nicht mehr gekommen sind und einfach keinen Stand mehr betreut haben und. Also ich fand, dieses Jahr war relativ geduldig. Es war eigentlich ganz angenehm, oder?
Ja, ich habe den Zeitgeist auch ganz anders wahrgenommen auf der Messe. Es gab ja auch einige Ankündigungen, dass manche Player nicht auf die Messe kommen und manche durchaus den Zeitgeist komplett verschlafen haben. Und da hat man sich eher gefragt, kommen die denn überhaupt noch? Da hat sich es dann auch absolut bestätigt. Man hat was gemerkt aus meiner Sicht. Aber wenn man dann auf einmal in der Messehalle drin stand, dann hat man gemerkt, okay, man ist schon wieder voll im Trubel. Na? Und wollen wir mal so reinspringen in so die Headline, also ich habe mir so eine kleine Headline überlegt, Thorsten, um so alles vielleicht mal so ein bisschen zusammenzufassen in wenigen Worten. Also wir haben ja letztes Jahr viel über Konsolidierung gesprochen bei uns im 3D-Druck, in der 3D-Druckbranche. Und ich habe so stark das Gefühl, und da geht es jetzt auch hin, von Konsolidierung zur Positionierung, na, vom breiten Angebot hin zu etwas stärkerer Positionierung in bestimmten Bereichen. Und viele, die ja auf die Formnext die letzten Jahre waren, haben auch immer Innovation erwartet. Die gab es dieses Mal auf der Formnext nicht mehr so stark. Ich sage mal aber auch, wer Innovation haben will, der soll auf eine andere Messe gehen, wie zum Beispiel auf die IFA-Messe. Und was mir bei den Messeständen auch noch stark aufgefallen ist, es sind viel mehr definierte Fokusmärkte dargestellt worden. Also jetzt nicht mehr, wir machen alles und wir betreuen jeden und hauptsächlich irgendjemand kauft irgendetwas bei uns, sondern man hat gemerkt, man steckt sein Land ab, man verteidigt seinen Bereich und man geht in bestimmte Fokusmärkte rein. Und man hat bewiesen, dass man in den letzten vielleicht Jahren oder letzten Monaten sich dort stärker verankert hat. Und das habe ich ganz deutlich gemerkt. Das ist mir auch positiv aufgefallen. Wie siehst du das?
Ja, also dieser Wandel von Konsolidierung zur Positionierung, das ist ja das, was ich mehr oder weniger ja auch sagte, wie sich die Messe, wie sie sich angefühlt hat. Also letztes Jahr, wie gesagt, mit der Insolvenz, mit Nexa, mit verschiedenen anderen Sachen, Desktop Metal, diese ganze Geschichte, die letztes Jahr überall noch war, mit dem ganzen Verkauf, Desktop Metal, Markforged, die ganze Aktion, die vor der Messe war, Stratasys, 3D Systems, Nano Dimension, und. Also es war einfach letztes Jahr viel mehr, wie soll man sagen, so eine Unsicherheit auch in der Messe und so viel nervösere Stimmung. Dieses Jahr fand ich es relativ gut, ruhig. Und was ich aus meiner Sicht gesehen habe, ist wir haben so eine Aufteilung gesehen zwischen Industrie und Consumer. Also wir haben im FDM, kann ich mich gut daran erinnern, die 12.1, wir hatten ganz hinten hatten wir den Bereich, den haben sie gut abgesteckt von der Messe, Bambolab, Prosa, Creality, Elego. Da war so die ganze Maker-Szene vertreten, dann gab es davor den Bereich der Filamenthersteller und dann ging es durch die Halle durch und ganz hinten am anderen Ende der Halle, da gab es dann CR3D, da gab es dann Big Rap. Also da war einfach so dieser industrielle FDM 3D-Druck zum Beispiel. So hast du wirklich so ein bisschen Trennung gehabt. In Summe, auch im SLS, wir haben EOS, wir haben 3D Systems als SLS-Hersteller, wir haben Formlabs, wir haben neue Race 3D mit den günstigen Einstiegsmaschinen. Also das ist einfach, wir haben so wirklich so zwei Bereiche des 3D-Drucks auf der Messe gesehen. Einmal so wirklich diese Einstiegsmodelle, die den Markt aus meiner Sicht in den nächsten Jahren auch nach vorne bringen werden. Weil die jetzt einfach den günstigen Einstieg finden, die werden irgendwann sagen, ich brauche jetzt mehr, ich brauche was Besseres, ich brauche was anderes. Die werden dann mehr und mehr in diesen industriellen Bereich reinkommen. Aber das ist so das, was ich erlebt habe und ich fand das gut, so wie ich es gesehen habe.
Man hat auch deutlich gemerkt, so diese Messe ist so ein richtiger Branchentreiber. Ja, da ist so ein richtiger Energieschub immer wenige Wochen vor der Messe und da erreichen dann alle auf einmal ihre Deadline und da werden Projekte dann auf einmal fertiggestellt. Und ich habe es ja selber auch gemerkt, so vor der Formnext, da ist immer so eine Unruhe im Team. Man kriegt es bei anderen mit, so da werden die ein oder anderen Videocalls mal noch kurz verschoben nach der Messe, weil man noch einige Dinge vorbereiten muss. Und das merke ich, dass das ein wichtiger Punkt für die ganze Branche ist, um sich, sag mal, einerseits zu treffen, andererseits auch wieder zu zeigen, was man in diesem Jahr geschafft hat und wenn es diese Messe nicht geben würde. Ich glaube, dann würden manche einfach gar keine Deadlines mehr haben und würden so vor sich hin siechen. Und was ich ganz lustig fand, ist, es gab ja auch brutal wieder Gerüchte. Na? Also was man alles mitbekommen hat, wieder am Ende des Tages, es war schon wieder lustig, nur weil der eine CEO auf dem anderen Stand mit irgendeinem anderen CEO geredet hat und es wieder irgendjemand gesehen hat, der diese CEOs wieder kennt, meint man immer gleich, da ist jetzt irgendwas im Busch und da kommt morgen irgendetwas raus. Also ich kann es vielleicht von meiner Seite aus sagen, es ist vollkommen normal, dass die CEOs auch alle miteinander sprechen und dass sie sich austauschen und ein Schwätzchen halten. Also das ist immer ganz lustig anzuschauen gewesen. Na?
Aber das ist auch normal. Also die sprechen alle miteinander.
Klar, die kennen
Also
sich. Es wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre.
das muss man auch sagen, das ist ja auch in der Branche, die Leute tauschen sich ja trotzdem aus, selbst wenn sie Wettbewerber sind. Das heißt ja nicht, nur weil sie Wettbewerber sind, dass sie sich hassen. Sowas mag es vielleicht vereinzelt auch geben, dass man irgendwie wirklich sich nicht sympathisch ist, aber ansonsten kennen die Leute sich doch alle auch untereinander. Das ist ja auch in den Dienstleistern, du hattest ja angesprochen, Dienstleister, Abend und überhaupt. Ich unterhalte mich auch mit anderen Dienstleistern. Und zwar nicht, weil wir uns nicht mögen. Teilweise kooperiert man ja auch miteinander. Also das ist, ja.
Ich nehme es ja auch so wahr, absolut, ne? Also man kennt sich und viele Dienstleister schaffen es auch, eine richtig tolle Business-Freundschaft hinzubekommen. Da tauscht man sich aus, man schiebt Aufträge hin und her etc. Da wird es dort nicht anders sein. Was mir aber aufgefallen ist noch, wenn ich so gleich den nächsten Punkt ansprechen möchte, so das ganze Thema Positionierung hatten wir ja am Anfang angesprochen, ne? Von Konsolidierung zu Positionierung. Jeder steckt so seine Grenzen gerade ab. Ich habe gemerkt, so der Wille ist da, neue Wege zu gehen. Es heißt nicht, dass man einen Plan hat, wo man hingeht oder dass man eine Strategie hat, aber man hat deutlich wahrgenommen, dass es in eine bestimmte Richtung jetzt geht, anstatt in fünf Richtungen gleichzeitig. Und ich war vor einigen, ja, Ständen gestanden. Zum Teil kannte ich die Unternehmen, aber ich habe mich bis heute noch gefragt, was will mir dieser Messestand eigentlich wirklich sagen? Also es gab sehr gute Stände. Es gab auch von dem einen oder anderen Dienstleister einen sehr guten Stand, gut kommuniziert. Das hat auch sehr gut funktioniert. Habe ich Feedback bekommen da davon. Die haben es anders gemacht. Und ja, ich muss mich da an so eine K.O.-Frage erinnern. Und zwar, wenn man die Frage stellt, welches Problem löst denn diese Maschine oder welches Problem löst denn dieses Material oder dieses Bauteil am Ende des Tages? Da ist bei ganz vielen Herstellern dort auf der Messe ganz schnell Stille eingetreten. Da muss diese Branche noch gewaltig daran arbeiten, nicht nur zu sagen, was man alles machen kann, sondern welches konkrete Problem folgende Maschine, welches Bauteil oder Material oder Software wirklich löst. Das hat mir extrem gefehlt. Es ist aufgefallen, die Leute haben sich auch wirklich gefragt, was habe ich denn nicht nur für Vorteile, sondern welches Problem löst man dort konkret?
Ja, aber das ist, glaube ich, überall so. Das ist einfach jetzt was, wo diese Positionierung von der Konsolidierung, also wir hatten ja erst Hype, so die Themen, wenn man das mal so unsere letzten Podcast-Folgen auch nachverfolgt, was wir alles so besprochen haben, da gab es ja so diesen Bereich Hype. Nach dem Ende des Hypes kommt die Konsolidierung und jetzt diese Hype-Kurve sozusagen auf dieses Plateau der Produktivität geht einfach nur, indem man sich positioniert und die richtigen, echten Anwendungen findet. Anders funktioniert es nicht. Und da
Ja.
in diesem Wandel befinden wir uns jetzt.
Absolut. Wenn man mehr die Probleme kommunizieren würde, dann würde man auch sehen, dass eine Lücke zwischen dem Problem und auch dem Ergebnis da ist. Das nennt man dann Bedarf. So funktioniert Marketing. Am Ende des Tages sieht derjenige auf einmal, was seine Ist-Situation ist, welche Wunschsituation er erreichen kann. Und dann ist es auch viel einfacher, dorthin zu kommen. Was aber auch noch interessant war, ich habe die Messe früher eher so wahrgenommen oder vor allem in der Branche, dass es am Anfang Technikprobleme gab oder so Technikthemen, so Materialthemen, Softwarethemen. Das ist dann weitergegangen in den letzten Jahren über zu dem Thema Post-Processing. Jetzt sind wir so bei dem Thema Geschäftsmodell angelangt. Jetzt muss man Geld verdienen. Das hat man gemerkt, dass manche das nicht können, oder die haben nur sehr viel Geld verbrannt. Doch das Thema Kommunikation ist ein absolut durchgehendes Thema, was immens vernachlässigt worden ist. Und da muss ich auch leider dazu sagen, ich glaube, da haben viele Messestandbetreiber oder besser gesagt viele Unternehmen richtig schlechte Marketingagenturen, wenn selbst die Leute vorbeilaufen und dann fragen, was macht ihr denn eigentlich? Und ist es Material? Ist es ein Filament? Ist es eine Maschine? Entwickelt ihr irgendwas? Oder was sind die Dinge, was ihr wirklich löst? Ne? Also diese Frage kam bei mir zum Beispiel auch in den Gesprächen ganz oft, dass man mich gefragt hat, was macht denn der überhaupt? Ich konnte es dann natürlich sagen, weil man die Leute dort auch kennt. Aber das Thema Kommunikation ist noch einer der größten Themen, die man angehen muss, um am Ende des Tages mehr zu verkaufen, ne?
Ja,
Wobei.
gerade bei diesen ganzen Software-Sachen, also auch bei vielen Ständen, habe ich bis heute noch nicht genau verstanden. Also selbst wenn man weiß, was sie tun, aber man geht am Stand vorbei und verbindet das, was man von denen weiß, gar nicht mit dem, was man sieht. Also da haben mit Sicherheit noch einige Bedarf. Was ich in dem Moment, was mir auch noch einfällt, es gibt ja immer diese Formulierung, wir haben Use Case und sowas, oder wir stellen Use Cases auf. Ich sage immer, die meisten Dinge, die da ausgestellt werden, sind aus meiner Sicht in der Vergangenheit Showcases gewesen. Also man hat was gemacht, dass das auch funktioniert, dass dann eben von der Universität oder was weiß ich teilweise gemacht worden, eine Studie hat die ausgestellt und gesagt, das geht, das ist cool. Das ist aber nicht mehr das, was die Leute wollen. Die Leute wollen Use Cases, aber diese Use Cases müssen spezifiziert werden. Die sind jetzt nicht ein Use Case, den auf einmal eine ganze Branche braucht, sondern man braucht verschiedene Use Cases, die teilweise firmenspezifisch auch andere sein können. Und das muss man einfach auch mitverkaufen, dieses Problem behaftet. Was ist wirklich das Problem? Ein Unternehmen A in der gleichen Branche kann ein völlig anderes Problem haben wie das Unternehmen B, was auch in der gleichen Branche ist. Die haben zwei unterschiedliche Bedürfnisse und zwei unterschiedliche Probleme, die gelöst werden könnten, vielleicht mit 3D-Druck. Und die muss man separiert ansprechen.
Sehe ich genauso. Ja, machen wir ja mit den Dienstleistern bei uns in der Beratung, bei der 3D-Industrie ja auch schon seit langer Zeit. Das ist auch der Grund, warum viele Dienstleister auch richtig gut Geld verdienen. Man muss sich positionieren, man muss die Probleme seiner Kunden kennen, seiner Interessenten, man muss wissen, wie man es kommuniziert. Und auf einmal merkt man, da kommt viel mehr rein, es sind interessantere, echte Use Cases, die man dann anbieten kann, anstatt man am Ende des Tages irgendein Bauteil druckt, was irgendwie cool ist. Da gab es auch die Situation, ich sage jetzt den Brand nicht, aber da war ein tolles Bauteil gestanden. Jeder hat da vor dem Ding ein Foto gemacht. Ich habe die Leute gefragt, wisst ihr denn, was das ist? Und dann haben die gesagt, nee, keine Ahnung, sieht nur cool aus. Und dann sind die weitergelaufen. Na, also,
Typischer Fall
sein.
von Showcase.
Anstatt man mal fragt, was löst denn das Ding für ein Problem? Und dann
Ja.
erkennt man auf einmal, was da dahinter steckt. Na,
Ja,
aber es waren ja auch viele, viele Maker auf der Messe. Oder wolltest du gerade noch was sagen?
genau das. Also für mich war auch, wenn man da mal Use Case und Showcase sieht, dieser Maker-Bereich, das sind ja eigentlich die, die alle einen Use Case haben. Und die dann einen finden, egal was sie jetzt machen im privaten Bereich, die werden sich weiterentwickeln und die werden ihre eigenen Use Cases entwickeln. Und das ist für mich auch so dieser Schritt für die Zukunft. Wenn man sieht, dass dieser Low Budget, dieser Einstieg da ist, dass jeder mit 3D-Druck anfangen kann, ohne groß Geld zu investieren oder viel Geld und einfach mal loslegen kann. Das hast du fast in keinem anderen Bereich. Also das kannst du mit einer CNC-Maschine nicht machen. Wer kauft sich privat eine CNC-Maschine, um damit zu spielen, um zu gucken? Oder eine Laserschneidmaschine, eine Stanzmaschine, eine Spritzgussmaschine. Egal was, geht alles nicht. Alles zu teuer. Und der 3D-Druck, dieser ganze Einstiegslevel 3D-Druck, der sorgt jetzt dafür, dass wir in dem Markt eine richtig große Masse an Leuten kriegen, die jetzt 3D-Druck in die Anwendung bringen. Auch wenn es erstmal nur Kleinigkeiten sind, auch wenn es nur der kleine Halter zu Hause im Bad ist oder, aber es sind Dinge und die werden das irgendwann in naher Zukunft, nächsten 2 bis 5 Jahren, wird das mehr und mehr in den betrieblichen Bereich rutschen, weil die Leute dann im Betrieb sagen immer, warum druckt ihr sowas nicht? Und das ist das, wo ich sehe, dass wir da ein Riesenpotenzial für die Zukunft haben. Und die Use Cases werden die Leute selbst in Zukunft erstellen, immer mehr. Wir müssen ihnen nur helfen, welche Technologie für ihren Fall, für ihren das, was sie im Kopf haben, dann die richtige ist.
Ja, es sind ja auch einige Zahlen gedroppt worden, ne? Wenn man so sieht, was manche Reseller in diesem Maker-Bereich an Filamentspulen verkaufen. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja eine zweistellige Millionensumme mittlerweile, was dort verkauft wird.
Ein Stück, nicht ein Umsatz, ein Stück.
Ja, an Stück, also an Filamentrollen, wenn man das so sagt. Und wenn man da nur einen Bruchteil davon rausrechnet, was bereits für die Industrie dort schon gemacht wird, dann rollt dort eine Welle auf uns zu in diese nächsten Technologien rein. Was unheimlich interessant ist, früher hat man immer so gesagt, dass man sich schwer tut, die Leute zum 3D-Druck zu bringen. Mittlerweile sind die Leute aktiv, um etwas zu drucken und die werden jetzt nach und nach sich selbst weiterentwickeln oder nehmen die Hilfe von dem einen oder anderen Dienstleister oder Hersteller auch an, um doch die nächsten Schritte auch dann weiterzugehen. Na? Was sich ja auch noch in der Preisentwicklung niederschlägt. Na?
Ja, die Technologien werden günstiger. Das sieht man, ob jetzt, es war ja mal ehemals, FDM war ja mit Stratasys begonnen, dann gab es irgendwann günstigere Sachen, dann kam 2019, in der Ecke kam Prusa mit auf den Markt, jetzt gibt es dann schon Bambu Lab, Elego und weiß was ich was. Im SLS-Bereich ist Formlabs, Sinterit und jetzt neu auch Race 3D, die einfach Einstiegsmodelle in den Markt bringen. Ich würde gar nicht sagen, dass sie damit immer alles machen können, aber es wird die Leute dazu bringen, dass sie sich mit den Technologien beschäftigen. Achso, noch was vielleicht im Metallbereich, da haben wir Exact Metal und One-Click Metal. Auch da, das sind keine großen Bauräume, aber sie ermöglichen eine Auseinandersetzung mit der Technologie für moderate Kosten. Im Metallbereich mit Sicherheit nicht für einen Privatanwender, aber alles, was so im FDM-Bereich ist, auf jeden Fall. SLS ist dann vielleicht eher auch schon für Betriebe, die einfach mal in 3D-Druck noch eine Stufe mehr wollen. Und dann geht es irgendwann in den industriellen 3D-Druck. Und diese günstigen Hürden sind vielleicht jetzt für die einen oder anderen Hersteller erstmal ein Problem und auch für die Dienstleistung. Man merkt das auch. Also wir machen ja auch keine Prototypen mehr in der Dienstleistung bei uns oder nur noch ganz gering oder wenn, dann sind es seriennahe Prototypen, weil die Leute, die Firmen einfach ihre Prototypen selbst machen mit diesen günstigen Einstiegssystemen in den meisten Fällen. Und da müssen wir uns darauf einstellen. Auf der anderen Seite, wenn die alle jetzt mit 3D-Druck lernen, dann haben wir doch das, was wir jahrelang im Markt wollten. Wir wollten noch, dass dieser Bereich nach vorne geht, dass wir eine große Reichweite haben, dass wir mehr Leute in den 3D-Druck bringen. Und, und. Auch wenn das heute ein schwieriges Umstellen ist in der Branche, für die nahe Zukunft wird uns das ein Riesenpotenzial eröffnen.
Sehe ich genauso. Da kann man viel Schlechtes über China sagen. Auf der anderen Seite bin ich sehr dankbar und viele andere auch in dem Markt, dass wir so viele User mehr haben. Und es werden ja monatlich mehr. Wenn man sieht, wenn man sich die Zahlen anguckt, da wurden ja auch ein paar genannt, dass da jeden Monat viele tausend Leute zusätzlich hinzukommen, die in diesen Markt eintreten, die ersten Versuche machen und sich dann nach und nach weiterentwickeln. Die müssen jetzt noch die richtigen Anwendungen finden und dann werden sie an die Hand genommen von dem einen oder anderen Dienstleister, in eine andere Technologie reinzukommen, anders zu konstruieren und wie sagt man, die Skala noch weiter nach oben zu gehen in der Hinsicht. Ja?
Nochmal, vielleicht auch mal, nochmal, weil ich das einfach weiß, ja, jetzt jeder, der schon mal ein paar Mal einen Podcast gehört hat, mit der Vergleich mit den CNC. Wer kann sich eine CNC-Maschine zu Hause hinstellen? Niemand. Und der Markt ist riesig. Wenn jetzt dann irgendwann die Leute zu Hause im 3D-Druck alles machen können und damit einfach merken, was damit möglich ist, ihre eigenen Dinge bauen. Ich sehe wirklich wahnsinnig viel Potenzial, wenn diese zig Millionen Bambu-Labs und ähnliches und Posas und was weiß ich, die zig Millionen, die alleine jetzt in Deutschland stehen, wenn die alle das nächste Level erreichen wollen, die müssen irgendwo hin, die müssen betreut werden. Und dann sind das keine Maschinen, die sich zu Hause hinstellen. Und dann müssen die in die Dienstleistung gehen oder wie auch immer. Aber dann sind es auch auf Maschinenherstellerseite. Dann geht es auf das nächste Level der Maschinen. Dann sind es dann doch die teureren Maschinen. Genauso wie du im CNC-Bereich günstige Hersteller hast, so ein Haas und ähnliches, oder halt im High-End-Bereich, in dem Gimori, Mazak und ähnliches. Und alle haben ihre Daseinsberechtigung. Aber ich finde das eigentlich, so hart wie die Umstellung gerade ist und so doll es auch schmerzt, aber es ist der richtige Weg und ich freue mich drauf.
Ja, das ist der Weg auf das Plateau der Produktivität. Die Frage
Ja.
ist nur, wie schnell kommen wir dahin? Ich
Und wer
kann auf jeden
bleibt?
Fall da, wer bleibt, absolut. Ne? Ich kann nur einen Punkt mitgeben. Wer sich nicht positioniert, der wird konsolidiert oder in dem Fall eliminiert, wenn man das so sieht. Das Thema Kommunikation als Hersteller oder als Reseller oder als Filamentproduzent oder wer auch immer dort ein Teilnehmer im Markt noch ist, das muss man jetzt drauf haben. Sonst geht einem ziemlich viel durch die Lappen. Es geht nicht mehr nur darum, der Beste zu sein, sondern besser zu werden im Verkaufen. Und natürlich auch, wenn man schon so bei den nächsten Schritten sind, die sich jetzt so andeuten. Ich nehme ganz stark wahr, dass es ein anderes Zusammenarbeiten dieser ganzen Branche ist. Also es gibt ja viele Teilnehmer, die in der Branche zusammenarbeiten. Es ist ein engeres Zusammenarbeiten, ein Zusammenarbeiten, was vernünftiger ist, mit gemeinsamen Zielen, anstatt nur zu sagen, hey, du hast eine ähnliche Schnittmenge an Zielgruppe, kann ja mal sein, dass da vielleicht ein Kunde bei mir landet oder bei irgendjemand anders, so in der Hinsicht. Aber ich merke, man macht sich jetzt Gedanken da dabei. Und was wären noch nächste Schritte, Thorsten? Hast du noch einen Punkt?
Ja, so wie ich gerade sagte, ich denke, also der Hauptfokus für die nächsten Schritte ist die Positionierung. Das ist ja Teil dieser Serie, die wir heute oder des Podcasts heute. Das ist, so wie ich sagte, als Dienstleister, wir positionieren uns, denke ich, allgemein weg von diesem Prototypenproduzenten zu Serienproduzenten, zu Seriennahprototypen und Lösungsanbieter. Also, dass wir wirklich, dass Anforderungen auf uns zukommen, die wir lösen müssen. Also, ich habe hier einen Teil, niedrige Stückzahl, Spritzguss lohnt sich nicht, Werkzeugkosten zu hoch, welche Optionen gibt es im 3D-Druck? Das muss kommuniziert werden. Das ist einfach ein Kommunikationsproblem und dieses Plateau der Produktivität erreichen wir alle nur, die gesamte Branche nur, wenn wir jetzt auch produzieren und das geht nur, wenn wir auch wirklich Dinge produzieren, die funktionieren, die wir richtig kommunizieren, nicht irgendwas versprechen, was nicht gehalten werden kann. Diese ganzen Fehler der Vergangenheit, die im Hype vielleicht auch völlig normal sind, aber jetzt einfach auf das Gesunde reduzieren, eventuell der ein oder andere dann auch vom Markt geht. Das ist dann so, die da vielleicht nicht folgen können. Wir werden Technologie durch die Masse an Usern, die dazu kommt, was an Preisen im FDM runtergegangen sind, was die Filamentrollen günstiger werden. Das wird der nächste Schwung wird im SLS kommen, dass die Preise im SLS fallen. Damit wird wieder eine Technologie interessanter für den Mengenmarkt. All diese Skalierungseffekte, die müssen wir jetzt nur sauber kommunizieren, nicht überheblich werden und dann eröffnet sich für uns da in der Branche aus meiner Sicht gute Zeiten.
Absolut. Ich sehe, wenn man das vielleicht so als Ende der Podcast-Folge sagen kann, es rollen richtig tolle, ich sag mal, Zeiten auf uns zu, für all diejenigen, die offen dafür sind, etwas zu verändern und das Thema Kommunikation anpacken. Ne? Wer
Ja.
das verändern möchte, der kann gerne mal mit uns beiden reden in der Hinsicht. Ich würde sagen, wir sind am Ende der Podcast-Folge oder haben wir noch irgendwas dazu zu sagen?
Ein Satz so zum Schluss. Wer sich nicht positioniert, wird konsolidiert. Das und wer das nicht will, sollte vielleicht gegebenenfalls sich überlegen, wie er es macht oder uns ansprechen.
Ja, wir helfen beim Positionieren, beim Kommunizieren. Das haben wir die letzten Jahre aufgebaut. Viele Dienstleister sind sehr erfolgreich damit geworden. Und das ist nur eine Frage am Ende des Tages, will man mehr Kunden haben, die tolle Teile in den Markt reinbringen und diese Möglichkeit des 3D-Drucks noch weiter vorantreiben, damit am Ende des Tages bessere Produkte da sind, glücklichere Kunden und wir alle, sagen wir mal, weniger Stress haben. Also, dann würde ich sagen, war mal wieder eine spannende Folge mit dir, Thorsten. Bis zur nächsten Folge.
Ja, danke auch. Bis demnächst.